was für Chemnitz immer sozusagen im Mittelpunkt steht, sind tatsächlich eigentlich Kontinuitäten, die sehr lange zurückreichen. Also wir haben seit den 1990er Jahren eine sehr zahlenmäßig starke und auch gut vernetzte Neonazi-Szene in der Stadt, die bis heute fort existiert. Diese Strukturen haben sich letzten Endes in den 1990er Jahren herausgebildet. Sie waren damals vor allen Dingen auch im Unterschied vielleicht zu anderen Gegenden sehr stark subkulturell geprägt. Also zu nennen ist da vor allen Dingen auch eher sozusagen die neonazistische Musikszene, aber auch die Verbindung in das Fußballmilieu, Hooligan-Milieu. Und das sind Dinge, die sich auch noch bis heute fortführen lassen. Es gibt natürlich darüber hinaus auch Parteistrukturen und Organisationen, die ebenfalls in diesem Milieu wirken. Aber jetzt so explizit für die Neonazi-Szene war sie sehr stark an Konzepten orientiert, die eher in den 90er Jahren auf Jugendliche zielten, auf junge Erwachsene und auf ein subkulturelles Milieu und darüber sozusagen attraktiv wurden. Also zu nennen wäre da zum Beispiel Plattenhanner, das hier in Chemnitz sozusagen sehr aktiv war, hervorgegangen aus einer Gruppe, die Chemnitz Konzert 88 hieß, eine Neonazi-Skin-Gruppe, die in den 90ern Nazi-Konzerte organisiert hat und die dann sozusagen auch letzten Endes das Milieu gebildet hat, in dem dann später der NSU untertauchen konnte oder Zuflucht finden konnte. Und diese Kontinuitäten oder diese Strukturen sind nicht einfach verschwunden. Das wäre schön, sondern sie sind auch bis heute nach wie vor gut organisiert. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Chemnitz gerade schon noch ein Ort ist, der viele Locations hat, die Neonazis zur Verfügung stehen. Da wäre zum Beispiel das Gebäude von Pro Chemnitz zu nennen, in dem auch die Kanzlei von dem Anführer oder einem der Vorsitzenden von Freien Sachsen und dem Pro Chemnitz Martin Kuhlmann sitzt. Da wäre PZ Records zu nennen, eben genau nochmal als ein zentrales Musiklabel der Neonazi-Szene in Deutschland. Und seit neuerdings haben auch die Identitären und sozusagen die Überbleibsel der Identitären Bewegung ein neues Ziel in Chemnitz eröffnet. Das ist sozusagen was ja nach wie vor präsent ist und natürlich auch immer wieder sozusagen in Aktionen gipfelt. Also es gibt schon eine regelmäßig auch rassistisch rechtsmotivierte Angriffe. Es gab die Mobilisierung von 2018, die rassistische Mobilisierung ist natürlich allen noch ein Begriff, aus denen ja letzten Endes auch wieder Neubildung von rechtsterroristischen Gruppen hervorgegangen sind, wie Revolution Chemnitz. Wir haben es also in der Summe schon in einem sehr verfestigten Strukturen zu tun.
Genau, und du hast es schon genannt, Chemnitz war eben auch der Ort, an dem das NSU-Kerntrio 2 Jahre, meine ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, im Untergrund gelebt hat, unterstützt vor allem eben auch von Leuten, die ebenfalls da wohnten, wahrscheinlich oder vielleicht immer noch wohnen und die teilweise bis zur Selbstenttarnung mit ihnen in engen Kontakt standen. Welche Bedeutung hat denn Chemnitz und die Nazi-Szene dort im NSU-Komplex?
Die Rolle von Chemnitz wird meines Erachtens oft so ein bisschen unterschätzt. Das liegt so ein bisschen auch an dieser medialen Aufbereitung, die dann sehr stark vor allem Zwickau in den Fokus genommen hat. Chemnitz ist da immer so ein bisschen unten durchgeflutscht, aber hat durchaus eine sehr zentrale Rolle eben gerade für die Herausbildung auch der Terrorzelle letzten Endes gespielt. Du hast es schon angesprochen, man konnte auf Kontakte zurückgreifen, die auch schon lange existierten. Also die sind schon in den frühen 90ern etabliert worden, zwischen auch konkret sozusagen den Leuten, die dann das NSU-Kerntrio gebildet haben und eben zentralen Akteuren aus der Chemnitzer Neonazi-Szene. Zu nennen wäre da zum Beispiel Thomas Stark oder Jan Werner. Das waren damals wirklich führende Kader in der Neonazi-Szene in Sachsen. Und mit denen war man gut bekannt, so gut bekannt, dass zum Beispiel Thomas Starke schon vor dem Untertauchen letzten Endes erstmals Sprengstoff besorgt hat. Sprengstoff, der dann in Jena in der Garage gefunden wurde und dann letzten Endes in der Bombenbauwerkstatt von Cepo, Mundlos und Dünnhardt. Und der letzten Endes ja sozusagen dann der Moment war bei der Polizeiratsherr, wo sich dann die Drillinge, wie sie damals genannt wurden, zur Flucht entschieden haben. Und da war dann die erste Adresse eben Chemnitz. Sie hatten eben ihre Kontakte dorthin schon gut ausgebaut, wussten, dass sie sich auf die Leute dort verlassen können und wurden von denen auch sozusagen eigentlich mit offenem Arm empfangen. Und diese 2 Jahre waren dann letzten Endes im Grunde so eine Art Konzeptionierungszeit, in der sozusagen das, was den NSU ausmachen sollte, später im Grunde entwickelt wurde. Und da konnte man eben auf ein breites Unterstützungsnetzwerk, also Personen zurückgreifen, die Personalausweise, Krankenkarten etc. Wohnungen zur Verfügung gestellt haben, die sozusagen mit kleineren Handlungen, die jetzt, wo jetzt auch nicht zwingend gesagt ist, dass sozusagen alle, die da beteiligt waren, das Konzept kennen, worauf sozusagen die 3 hingearbeitet haben, aber dass sie sozusagen trotzdem gutwillig unterstützt haben, wohl wissend, dass sie sozusagen wegen Bombenmaus gesucht werden. Darüber hinaus gab es Leute, die dafür gesorgt haben, dass man Waffen bekommen hat, also die ersten Waffenübergaben oder auch die Übergabe der dann späteren Schiffskapistole, die dann für die Mordserie eingesetzt wurde. Die Übergabe hat in Chemnitz stattgefunden. Man hatte aber auch vorher schon sozusagen sich bewaffnet, um Raubüberfälle durchzuführen. Es gab sozusagen diese erste Zeit des Ankommens. Da war natürlich die Frage der Finanzierung. Das lief erstmal über Spenden und Versuche sozusagen irgendwie Mittel aus der Szene abzugreifen. Aber man hat, glaube ich, dann auch relativ schnell gemerkt, dass das nicht ausreicht und hat es dann eben sozusagen zum nächsten Schritt entschieden, nämlich der bewaffneten Raubüberfälle. Das ist sozusagen auch in Chemnitz gestartet. Und darüber hinaus, und das ist ein wichtiges Fazit, wurde auch nochmal die ideologischen Konzepte, die sozusagen diesem NSU-Terror zugrunde liegen, mit den Netzwerken vor Ort weiter ausformuliert und präzisiert. Also die Idee von einem Rassekrieg, den man führen wollte, als sogenannter weißarischer Widerstand, das ist sozusagen was, glaube ich, in Chemnitz nochmal stärker auf den Punkt gebracht wurde und die entsprechenden Grundlagen eben gelegt wurden.
Du hast gerade gesagt, Chemnitz ist so ein bisschen im Blick auf den NSU unterm Radar gelaufen. Gilt es auch für die Stadt, also die Stadtgesellschaft, die Stadtpolitik? Was hat denn die letzten 13 Jahre unternommen? Gibt es da irgendwie ein Gedenken, ein Erinnern daran, dass diese Stadt wichtig war für den Rechtsterror, der dann eben in Nullerjahren von NSU ausging?
Das ist ausbaufähig, um das vielleicht mal schon ganz knappe Formel zu bringen. Und es ist gleichzeitig auch nicht so, dass es sozusagen für eine gesamte Stadt sozusagen zu verantworten ist. Ne? Da gibt es natürlich unterschiedliche Akteurinnen und Akteure. Es gab viele zivilgesellschaftliche Initiativen, die sehr früh angefangen haben, nachdem sozusagen klar war, hier liegen offensichtliche Bezüge nach Chemnitz vor und das muss aufgearbeitet werden, die dann aktiv geworden sind, zum Beispiel eine Geschichtswerkstatt. Es gab auch ein Theatertreffen in Chemnitz, Unentdeckte Nachbarn, was nochmal so, glaube ich, eine größere Initialzündung war, um auch anschließende Projekte, die letzten Endes auch zu dem führen, worüber wir uns aktuell gerade beschäftigen, nämlich diesem Pilotvorhaben für ein Dokumentationszentrum, wo sozusagen Aufarbeitung schon auch als gesellschaftliche Aufgabe gesehen wurde. Und das hat durchaus auch Unterstützung von der Stadt bekommen. Also das ist gar nicht so, dass das ignoriert wurde, aber natürlich sind trotzdem die Mehrheitsverhältnisse in Chemnitz durchaus brüchig. Also wir haben aktuell eine AfD mit 24% im Stadtrat und knapp 5% die Freien Sachsen bzw. pro Chemnitz. Das ist schon sozusagen ein wirkmächtiger Faktor und dort wird natürlich anders darauf Bezug genommen. Nicht? Da gibt es durchaus auch positive Bezugnahmen auf den Jugendclub Piccolo etwa, wo sich sozusagen das NSU-unterstützte Umfeld aufgehalten hat in den 1990er Jahren, dass man sowas wieder befördern wollen würde. Also da gibt es schon letzten Endes auch harte Auseinandersetzungen, die in der Stadt geführt werden müssen, zum Teil auch noch nicht geführt wurden und denen sich so, glaube ich, auch vor allen Dingen sozusagen ja die bisher eher schweigende Mitte noch stärker stellen müsste aus meiner Perspektive.
Mhm. Nun ist Chemnitz Kulturhauptstadt 2025. Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit auf diese Stadt und auch die Förderungen sind umfangreicher als gewohnt bei solchen Projekten. Der Bund und die Freistaat Sachsen unterstützen das Projekt Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex in Chemnitz, dessen Projektkoordinator du bist. Was ist denn da geplant?
Genau, also das ist sozusagen jetzt nicht sozusagen eine Planung, die von null auf beginnt, sondern die Idee ist schon eigentlich aus verschiedenen Vorgängerprojekten und eben auch genau das, was an zivilgesellschaftlichen Initiativen gestartet ist, das nochmal eher zusammenzuführen und zu unterstützen und nochmal einen größeren Ausdrucksplattform letzten Endes bereitzustellen. Das ist so ein bisschen die Kernidee. Im Mittelpunkt wird letzten Endes eine Art Ausstellungsraum entstehen, in dem die Ausstellung offener Prozess, die von dem Chemnitzer Verein entwickelt wurde, dem ASFF gezeigt wird. Also diese Ausstellung ist sozusagen der Mittelpunkt. Daran knüpfen dann Bildungs- und Vermittlungsformate an. Also Erfahrung ist schon die, auch aus den bisherigen Projekten, dass gerade das für Schulklassen, aber auch auszubildende Studierende, beziehungsweise auch nochmal ein besonderer Fokus auf Verwaltungsmitarbeiter und Behördenmitarbeiter, dass das für die ein interessanter Punkt ist und da eine hohe Nachfrage hoffentlich bestehen wird, diese Vermittlungsangebote auch anzunehmen. Darüber hinaus gruppieren sich dann noch so ein paar andere Themenfelder oder Arbeitsbereiche drumherum. Da ist einmal sozusagen das, was wir Assembly nennen. In dem Bereich geht es darum, vor allen Dingen Vernetzungs- und Empowerment-Angebote letzten Endes in der Stadt und Region zu verankern. Die zielen einmal auf die betroffenen NSU-Komplex, die natürlich jetzt nicht direkt hier vor Ort sind, aber nicht nur ideell angebunden sind, sondern auch praktisch immer wieder Einfluss nehmen können auf das, was in diesem Dokuzentrum passiert. Es geht aber auch darum, nochmal Angebote zu schaffen für betroffene rechtsmotivierte Gewalt in Sachsen, jenseits von einer klassischen Beratung, sondern eher vielleicht auch mit der Frage, was kann man noch tun, welchen Umgang oder auch, das hat ja oft tiefgreifende Auswirkungen, so eine Angriffe, wie kann man sich dem besser stellen, dass man nicht das Gefühl hat, dass man da alleingelassen wird. Da sozusagen weitere Angebote zu finden, ist ein Aspekt, den wir damit bearbeiten. Und zwei andere, die dann noch dazu kommen, bilden sich im Bereich Archiv und Forschung ab. Da geht es letzten Endes darum, dieses vielseitige Wissen, das zum NSU-Komplex mittlerweile vorliegt, zu sortieren, zugänglich zu machen, leichter zugänglich zu machen. Ich glaube, es ist gerade auch für jüngere Leute gerade nicht so leicht, einen guten Überblick über das Themenfeld zu bekommen. Daran wollen wir natürlich arbeiten und vielleicht auch noch ein paar neue Ansätze zu entwickeln. Was kann an neuem Wissen generiert werden? Wie kann man sich dem Thema gerade auch mit Hinblick auf Kontinuitäten heute stellen? Und was muss da die Gesellschaft auch eigentlich lernen und tun, damit wir perspektivisch vielleicht mal zu dahin kommen, dass Terrorismus zurückgedrängt wird und neonazistische Strukturen zurückgedrängt werden?
Zwei Vokabeln will ich aufgreifen, die du jetzt gerade genannt hast. Das eine sind Kontinuitäten rechter Verbrechen, rechter Gewalt und gleichzeitig Perspektiven. 2025 ist ein Jahr, wird schnell vorbeigehen, dieses Kulturhauptstadt-Spektakel. Wie kann man sich das vorstellen? Was wird von dem Doku-Zentrum bleiben und vielleicht auch verknüpft mit der Frage, was braucht es denn, dass die Arbeit gegen rechts eigentlich nachhaltig in dem ja doch rauen Klima in Chemnitz bewerkstelligt werden kann?
Genau, also die Eröffnung ist für Mai 25 geplant momentan, voraussichtlich, wenn alle Umbauarbeiten im Plan liegen. Auch wichtig ist, dass es erstmal bis Ende 25 sozusagen eine gesicherte Finanzierung gibt und das ist natürlich dann sozusagen schon ein Knackpunkt. Wenn wir uns mit neonazistischen Strukturen beschäftigen, die sehr kontinuierlich arbeiten, wäre es natürlich gut, dass auch die Gegenbewegung entsprechend kontinuierliche Unterstützung erfährt. Das sind auch finanzielle Aspekte, aber natürlich nicht nur. Es geht natürlich auch um eine politische Unterstützung, die dafür notwendig ist und einen Raum zu schaffen, in dem man sich sozusagen auch mit dem Thema weiter beschäftigt und tatsächlich auch vielleicht die richtigen Schlüsse zieht, auf welchen Ebenen gibt es noch Ansätze, um die Dominanz zum Weilen, zumindest die Diskursdominanz eben genau von so einem rechten Diskurs zurückzudrängen. Was uns dabei hilft, da gibt es, glaube ich, verschiedene Ansätze, da kann ich jetzt auch gar nicht den ganz konkreten nennen. Wie gesagt, diese Finanzierungsaspekte sind natürlich immer virulent, weil wir haben es trotzdem auch mit Aufgaben zu tun, die nicht klein sind. Und das ist, glaube ich, zum Teil auch mit ehrenamtlichen Strukturen nur noch bedingt zu stemmen. Gleichzeitig kann man natürlich auch verschiedene Fragen stellen. Also müssen man zum Beispiel auch eher in andere Ecken nochmal gucken, wie geht man gerade mit Plattformen um, wie YouTube, TikTok und Co. Ist das sozusagen die Art und Weise, wie wir sozusagen Gesellschaft gerade haben wollen? Und können wir da sozusagen nicht irgendwie vielleicht doch eher nochmal regulierend eingreifen, dass nicht einfach jeder Neonazi sozusagen eine Riesenplattform bekommt? So eine Frage könnte man natürlich diskutieren. Die spielen da eine Rolle. Aber das ist jetzt sozusagen was wir auch im Rahmen des Programms dann oder Veranstaltungsprogramms, glaube ich, nochmal näher erörtern wollen und uns dazu auch nochmal verschiedene Expertisen dazu holen, weil es, glaube ich, auch keine Frage ist, die wir als einzelner Träger in einem von drei Vereinen getragenen Projekt so alleine beantworten können. Wichtig für uns, aber auf jeden Fall, es braucht eine stetige Bezugnahme. Zum einen zu den Betroffenen, einen stetigen Austausch auch mit den Leuten, die eben von rechtsmotivierter Gewalt betroffen sind, dass deren Perspektive viel stärker in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Auseinandersetzung gestellt wird, dass geguckt wird, wie kann man auch die Menschen auffangen, wenn sie so einen Angriff erlebt haben, wie kann man in Zukunft eben besser verhindern, dass so eine Angriffe immer wieder stattfinden.